SRF 3.
Die Suizidgefahr nicht so hoch eingeschätzt. Die Behörden von Sachsen informieren über den Selbstmord des terrorverdächtigen Syrers in einem Gefängnis in Leipzig. Als Pantomime wurde er bekannt, als Autor und Theatermacher weltweit gefeiert. Nun ist Literaturnobelpreisträger Dario Fo, 90-jährig, gestorben. Globalisierungskritiker sind abgeblitzt. Die deutsche Regierung darf einem Freihandelsabkommen zwischen der EU und Kanada vorläufig zustimmen. Und das Wetter bleibt trüb. Auch morgen ist es häufig bewölkt und gebietsweise regnet's. In den Alpen stürmt der Föhn. Am Mikrofon ist Daniel Hubacher. Das Verfahren gegen den 22-jährigen Terrorverdächtigen, der am Montag in Sachsen festgenommen worden war, habe sich erledigt, sagt ein Sprecher der deutschen Bundesanwaltschaft heute Morgen, nachdem der Syrer tot in seiner Zelle gefunden wurde. Nach sächsischen Behördenangaben hat sich der Syrer erhängt. Sein Anwalt sagt, die Suizidgefahr sei bekannt gewesen. Eben haben die Behörden in Leipzig über den Fall orientiert, Peter Vögeli in Berlin. Der Mann wurde offenbar nicht rund um die Uhr bewacht. Haben die Gefängnisaufseher die Suizidgefahr einfach falsch eingeschätzt?
Ja, ganz offensichtlich. Die Pressekonferenz läuft im Moment noch und der Leiter des Gefängnisses, Rolf Jakob, begründete heute, warum sich die Gefängnisleitung so verhalten hat, wie sie sich verhalten hat. Das Gefängnis sei informiert worden, dass der Gefangene möglicherweise suizidgefährdet sei und deswegen habe man ihn am Anfang alle 15 Minuten kontrolliert. Also man geht rein, macht das Licht an, kontrolliert ihn oder leuchtet mit einer Taschenlampe. Die Taschenlampe war nötig, weil man kurzzeitig auch den Strom abgeschaltet hat, weil der Gefangene die Steckdose manipuliert hat und eine Lampe zerstört hat. Und dann am zweiten Tag habe die Psychologin des Gefängnisses den Gefangenen ausführlich befragt und sei zum Schluss gekommen, dieser Mann sei nicht akut suizidgefährdet. Und der Leiter des Gefängnisses, Rolf Jakob, sagte in der Pressekonferenz heute:
Es ist dann von der Psychologin nach diesem sehr ausführlichen Gespräch eingeschätzt worden, dass eine akute Suizidgefahr nicht besteht und sie dem Abteilungsteam vorgeschlagen hat, doch die Kontrollfristen von 15 Minuten auf 30 Minuten zu erhöhen.
Die Psychologin sei zu diesem Schluss gekommen, weil sich der Gefangene erkundigt habe, wie es jetzt weitergehe, was passiere, wenn er in den Hungerstreik gehe und so weiter. Und deswegen sei sie zum Schluss gekommen, dass er nicht suizidgefährdet sei.
Also er wurde alle 30 Minuten überwacht. Man könnte ihn auch alle 15 Minuten überwachen. Ist es problematisch, einen Gefangenen noch engmaschiger zu kontrollieren? Gibt es da rechtliche Hindernisse?
Also es gab den Fall des früheren Bertelsmann-Vorsitzenden Middelhoff, der war im Gefängnis, der war offensichtlich suizidgefährdet, hat das selber gemacht und der wurde während 4 Wochen lang alle 15 Minuten kontrolliert. Das wurde von seinen Anwälten fast schon als unmenschlich bezeichnet. Videokontrollen haben gewisse rechtliche Probleme. Also diese 15 Minuten sind offenbar im Rahmen des Üblichen und als dieser Syrer tot aufgefunden wurde, hat eine Auszubildende nicht nach 30 Minuten, schon in diesem Fall nach 15 Minuten einfach so aus im Rahmen der Ausbildung diesen Häftling kontrolliert und hat ihn dann also trotzdem im 15-Minuten-Rhythmus kontrolliert und nach einer Viertelstunde nach der letzten Kontrolle ihn tot aufgefunden.
Jetzt ist der Tatverdächtige tot. Für die Ermittlungen heißt das nichts Gutes.
Nein, der Gefangene wäre sehr interessant und wertvoll gewesen. Man kann ihn nicht mehr einvernehmen. Es hieß ja auch, man weiß nicht, wie er angeworben wurde. Es hieß ja auch, er sei monatelang noch in der Türkei gewesen im Sommer. Man weiß nichts über die Hintermänner. Und Innenminister de Maizière hat sich heute Morgen auch entsprechend ungehalten geäußert. Das wäre für die Ermittler sehr interessant gewesen, wie so ein Mann angeworben wurde, was er für Instruktionen hat, wie das genau geplant war. Und da weiß man jetzt nichts.
Besten Dank, das waren Informationen direkt aus Berlin von Peter Vögeli. Und nun zu Thomas Fuchs in die Nachrichtenredaktion. Der italienische Literaturnobelpreisträger Dario Fo ist tot.
Dario Fo starb 90-jährig. Er war laut der Zeitung Corriere della Sera vor ein paar Tagen mit Lungenproblemen in ein Mailänder Spital gebracht worden. Der Autor wurde im Jahr 1997 mit dem Literaturnobelpreis ausgezeichnet für sein außergewöhnliches Talent und seine politische und soziale Theaterarbeit. Dario Fo wurde 1926 im norditalienischen San Giano am Lago Maggiore geboren. Die deutsche Regierung darf dem Freihandelsabkommen CETA zwischen der EU und Kanada zumindest vorläufig zustimmen. Das deutsche Verfassungsgericht in Karlsruhe hat sogenannte Eilanträge von globalisierungskritischen Organisationen abgelehnt. Die Beschwerden werden nun im ordentlichen Verfahren behandelt. Das CETA-Abkommen kann damit in 2 Wochen am EU-Kanada-Gipfel in Brüssel unterzeichnet werden. Die Schäden, die der Wirbelsturm Matthew hinterlassen hat, kosten die Versicherungen zwischen 3 und 9 Milliarden Dollar. Das schätzt ein Versicherungsfachdienst. In Haiti kamen mehr als 1000 Menschen ums Leben. 1,4 Millionen Menschen brauchen dringend Hilfe. Im US-Bundesstaat North Carolina sind noch immer große Gebiete überschwemmt. Über der Karibik hat sich bereits ein weiterer Wirbelsturm gebildet, der in Richtung Bermuda-Inseln zieht. Die 7-fache norwegische Langlauf-Weltmeisterin Therese Johaug ist bei einer Dopingkontrolle positiv getestet worden. Das teilte der norwegische Skiverband mit. Bei einem Test im September sei bei der 28-Jährigen ein Steroid nachgewiesen worden. Johaug hat letzte Saison 17 Rennen gewonnen. Die Börsendaten von SIX Financial Information. Der Swiss Market Index liegt bei 8.003 Punkten, minus 0,8%. Der Euro wird zu 1.0897 Franken gehandelt und der Dollar zu 98,83 Rappen. Das Wetter. Heute und morgen liegen oft dichte Wolken über der Schweiz. Gebietsweise regnet es, im Süden teils kräftig. In den Alpen bläst starker bis stürmischer Föhn. Die Temperaturen erreichen 8 bis 12 mit Föhn 15 bis 20 Grad.
Info 3 Mittag.
Nächstes Jahr sollen wieder mehr Fachspezialisten aus Drittstaaten außerhalb der EU in der Schweiz arbeiten können, also zum Beispiel Informatiker aus Indien. Der Bundesrat hat die entsprechenden Kontingente gestern erhöht und damit dem Druck von Wirtschaft und Kantonen teilweise nachgegeben. Dabei stellt sich die Frage, wie kann es sein, dass Schweizer Firmen so dringend auf Spezialisten aus dem fernen Ausland angewiesen sind, wo es gleichzeitig viele arbeitslose Spezialisten im Inland gibt. Gaudenz Wacker.
Beispiel Informatik. 1.525 Spezialisten haben Schweizer Firmen im Informatikbereich im laufenden Jahr bislang aus Drittstaaten außerhalb der EU rekrutiert, vor allem aus Indien oder aus den USA. Gleichzeitig aber waren in der Schweiz im September 3.295 Informatiker als arbeitslos gemeldet, zeigen Zahlen des Bundes. Das kann doch nicht sein, sagt der ehemalige SP-Nationalrat und Ökonom Rudolf Strahm.
Es soll mir niemand sagen, dass von diesen arbeitslosen Informatikern, dass dieses Potenzial ausgeschöpft werde. Man behilft sich einfach jetzt durch Rekrutierung von Personal im Ausland.
Das gelte vor allem für Rekrutierung in EU-Staaten seit Einführung der Personenfreizügigkeit, aber eben auch für die Rekrutierung in Drittstaaten außerhalb Europas, so Strahm. Und wenn Informatikbetrieben in der Schweiz tatsächlich besonders spezialisierte Computer-Cracks fehlten, so habe sich das die Branche auch ein Stück weit selber zuzuschreiben.
Sie ist teilweise auch selber schuld, weil in der Schweiz zu wenig Informatiker ausgebildet werden.
Dieser Vorwurf habe nun doch etwas Staub angesetzt, kontert FDP-Ständerat Rudi Noser. Er ist Präsident des Branchenverbands ICT Switzerland. In den letzten 7 Jahren habe die Branche die Lehrlingsausbildung um 60% gesteigert.
Wir sind heute weit über 10'000 Lernende in unseren Betrieben, sodass ich denke, wir haben die Hausaufgaben durchgemacht. Aber man kann uns vorwerfen in den 90er Jahren, dass man etwas zu wenig gemacht hat, aber heute sind wir up to date.
Trotzdem seien IT-Betriebe auch angewiesen auf Fachkräfte von weit her. Schließlich entwickle sich die Branche auf der ganzen Welt rasant. Und die Spezialistin aus Indien oder den USA bringe auch dem arbeitslosen Informatiker in der Schweiz etwas.
Es ist so, dass wir pro Experten, den wir aus dem Ausland reinkommen, etwa 6 bis 7 Stellen in der Schweiz schaffen können.
Rudolf Strahm entgegnet, Firmen holten ihre Leute auch deshalb von weit her, weil sie einfach billiger seien als Fachkräfte aus dem Inland. Billiger, williger, jünger.
Vor allem sehen wir jeden Monat deutlicher, dass jemand über 50, wenn er entlassen worden ist, nicht mehr fest angestellt wird.
In diesem Punkt räumt Branchenvertreter Noser ein.
Wir müssen uns auch etwas korrigieren von der Branche her. Es ist so, dass es ältere Arbeitnehmer etwas schwerer haben.
Was eine Studie aus dem Kanton Zürich für Informatiker ab 45 tatsächlich auch belege. Da arbeite die Branche aber dran. Sicher aber holten sich Informatikbetriebe im Ausland nicht einfach Billigarbeitskräfte, verwahrt sich der Branchenverband ICT Switzerland gegen den Vorwurf des Lohndumping. Das verbiete schon das Gesetz.
Info 3 Mittag.
Die USA haben 3 Radarstationen an der Küste Jemens zerstört als Vergeltung für den Beschuss ihrer Kriegsschiffe durch jemenitische Rebellen. Damit griffen die USA erstmals direkt militärisch in den Krieg in Jemen ein. Dieser Krieg wurde im Westen bisher weitgehend ignoriert. Doch nun bekommt er zunehmend eine internationale Dimension. Manche sprechen bereits von einem zweiten Syrien. Die Analyse von Fredrik Steiger.
Bisher fand der Krieg im Jemen im Schatten der Schlagzeilen aus Syrien statt. Ob schon mehr als 10'000 Jemeniten getötet wurden und 3/4 der Bevölkerung humanitäre Hilfe benötigen. Doch aus dem Jemen kommen keine Flüchtlinge nach Europa. Noch. Bis vor 1,5 Jahren hätte sich der Konflikt wohl intern beilegen lassen. Dafür ist es nun zu spät. Er hat sich zu einem weiteren Stellvertreterkrieg entwickelt mit internationaler Beteiligung. Saudi-Arabien und andere Golfstaaten unterstützen den halbwegs demokratisch gewählten jemenitischen Präsidenten Abed Rabot Mansur Hadi. Der Iran wiederum ist auf der Seite der Allianz aus schiitischen Houthi-Rebellen und dem gestürzten Ex-Diktator Ali Abdullah Saleh. Das saudische Militärengagement wird gedeckt durch eine UNO-Resolution, aber es erfolgt erschreckend rücksichtslos. Der Anteil der zivilen Opfer beläuft sich auf fast ein Drittel. Die USA ließen sich bisher nicht direkt in die jemenitischen Wehren hineinziehen. Sie beschränkten sich auf Drohnenangriffe gegen lokale Ableger von Al-Qaida und des IS und auf Rüstungshilfe für Saudi-Arabien, wo auch die Europäer kräftig mitmischen und damit ebenfalls Akteure im Konflikt sind. Nachdem nun aber gleich 2x patrouillierende US-Kriegsschiffe von der Houthi-Saleh-Allianz angegriffen wurden, schießen die Amerikaner zurück. Daran, dass sich die USA zunehmend im Jemen verstricken, hat der Iran ein Interesse. Er will zudem einen Keil treiben zwischen die Vereinigten Staaten und Saudi-Arabien. Das absorbiert Energien in Washington und schwächt die USA, in denen das Regime in Teheran, Atomabkommen hin oder her, noch immer den Hauptfeind sieht. Iran hat mit den Houthis einen starken Hebel im Jemen-Konflikt. Obschon die iranische Unterstützung für die Zweckverbindung aus Houthis und Ex-Diktator Saleh nicht riesig ist. Sie bekommen von Teheran zwar Geld und Waffen, doch noch immer weit weniger als etwa die libanesische Hisbollah. Auf jeden Fall wird der Jemenkrieg immer internationaler. Das erschwert eine Lösung. Und es fließt immer mehr Blut. Lange kann die Welt diesen Konflikt nicht mehr ignorieren.
Das war Info 3 mit kompakten News und Hintergründen im Studio heute Mittag. Andreas Freudig und Daniel Hubacher.
Sendung von SRF 3. Mehr Informationen und Podcasts auf srf3.ch.